grüße Sie und euch herzlich. Ich freue mich, dass wir in so einer großen Krise trotzdem zusammen Gottesdienst feiern können. Schön, dass Sie da sind. Ich heiße Magnus Rabel, ich komme ursprünglich aus dem Schwabenland, studiere jetzt gerade eben eigentlich in Schottland, aber das geht wegen Corona nicht, deswegen mache ich das alles online und wohne also wieder zurück in Gießen. Davor war ich an der FTH und in Tübingen und in Basel und so weiter. Jetzt werde ich dann bald fertig werden im Sommer und dann werde ich mal schauen, ob ich noch eine Promotion schreibe oder was dann sonst noch kommt. Aber wenn wir hier wohnen, dann hoffe ich mal wieder zu kommen, sobald ich mich jetzt bewährt habe gleich. Wir haben heute einen Text, der ist schwierig. Ich würde euch bitten, dass wir gemeinsam den nochmal lesen und nochmal darüber nachdenken. Lasst euch nicht gleich abschrecken davon. Wir werden dem, glaube ich, nachspüren können, was Gott da sagt. Und wir lesen ihn gemeinsam und erheben uns vor dem Wort Gottes. Was schreist du aber jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Sind deine Ratsherren umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Winde dich und brich in Geschrei aus, Tochter Zion, wie eine Gebärende. Denn nun musst du aus der Stadt hinausziehen und auf dem Feld wohnen, um nach Babel wandern und nach Babel wandern. Dort sollst du gerettet werden. Dort wird dich der Herr erlösen aus der Hand deiner Feinde. Jesus, uns schenkt, dass wir diesen Text irgendwie so erkennen, wie du ihn möchtest. Vergib, wo unsere Augen abgelenkt sind. Und schenkt, dass wir es durch diesen Text hindurch dich treffen und unsere müden Augen wieder erleuchtet werden und unsere Herzen stark werden, neu zu vertrauen. Amen. Setzt euch, macht es euch gemütlich. Die von euch, die Bibel dabei haben oder das später anhören, lasst unbedingt eure Bibel aufgeschlagen, dass ihr genau prüfen könnt, ob ich da was sage, was stimmt, dann kommt zu Gott. Und wenn es nicht stimmt, dann lasst es einfach fallen. Micha ist einer von diesen kleinen Propheten da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr den gut kennt oder schlecht. Es gibt ja ganz tolle Theologen unter uns oder irgendwo in Deutschland oder auf der Welt, die tolle Bücher geschrieben haben. Und selbst die haben Schwierigkeiten mit Micha. Micha ist ein komisches Buch, sehr sozialkritisch. Micha hat irgendwie ganz eigene Ansichten. Selbst die ganz Schlauen, die Hebräisch quasi morgens schon zum Frühstück lesen, selbst die haben gesagt, Micha ist schwierig und hat keine wirkliche Struktur, die ich euch jetzt so nacherzählen könnte. Micha lebt in einer Zeit, kurz bevor das Nordreich ins Exil kommt, also so in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Und dieses Buch Micha hat diesen Zweck, dass irgendwie Gott nochmal so einen großen Aufruf startet und sagt, komm zurück zu mir. Wenn ihr jetzt nicht umkehrt, passiert, was dann direkt nach dem Micha-Buch passiert ist, nämlich ihr werdet weggeschickt werden, das verheißene Land wird euch wieder genommen werden. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt eingeladen hat, dieses Buch zu lesen. Vielleicht habt ihr euch schon öfter gefragt, warum brauchen wir das eigentlich, dieses ganze Gedöns da am Schluss des Alten Testaments? Das kann man doch eh nicht verstehen, so ohne Hochschulstudium. Solche Fragen sind erlaubt, wir müssen drüber sprechen und ich hoffe, dass euch dieser Text neu anspricht, obwohl er in Micha steht oder vielleicht gerade deswegen. Für manche von euch wird es vielleicht die erste Begegnung mit Micha sein, vielleicht die erste Begegnung mit Gott, wie er sich auch hier zeigt. Das glauben wir ja auch, dass es Gottes Offenbarung ist, dieses Alte Testament, selbst das Micha-Buch. Micha erzählt, er bekommt etwas von Gott geoffenbart. Und dann verlässt Gott seinen Palast und kommt selber herunter und er wird Zeuge dafür sein, dass sein Wort einschlägt. Und Micha erzählt es, dass Gott kommt unweigerlich und dass sein Wort ausführt, wozu es geschickt ist. Ich habe drei Punkte dabei und nicht, weil der Text es will, sondern weil wir dann besser verstehen, was der Text sagt und es uns vielleicht besser merken können. Ich habe in meiner wirklichen großen Unfähigkeit eine PowerPoint gemacht, die man eigentlich kaum so nennen darf. Aber das sind auf jeden Fall die drei Punkte zumindest drauf. Und der erste Punkt heißt, schreien wir noch. Unser Text geht im Vers 9 so, ich lese nach Elberfelder, jetzt, warum erhebst du ein Geschrei, ist kein König bei dir? Oder ist dein Ratgeber umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Schreien macht die Stimme kaputt, sagt der Logopäde. Schreien passiert immer dann, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Zum zumindest denke ich es ab und zu, wenn ich so meine Nachbarn um mich herum höre. Schreien können auch Bilder. Vielleicht kennt dieses Bild der eine oder andere von euch. Schreien ist was, was so irrational ist. Irgendwie kommt da eine Art von uns heraus, die so ungezähmt ist, irgendwie nicht so richtig zu uns passt. Ich weiß nicht genau, wann du das letzte Mal geschrien hast. Ich meine jetzt nicht so Zalando-mäßig, sondern ich meine so vom Herzen her, so wirklich geschrien. Deine Frau angeschrien oder allein im Wald geschrien oder schon lange nicht mehr geschrien, weil wir nicht schreien dürfen, weil wir sind ja gute Christen. Schreien ist nicht lautes Rufen. Schreien passiert dann, wenn Worte nicht mehr sagen können, was in uns passiert, zum Guten wie zum Schlechten. Und Micha ruft jetzt. Er ruft, und zwar die ganze Zeit, das ganze Micha-Buch ist so ein Schreien von Micha. Und zwar, Micha sieht was, was wir uns gar nicht vorstellen können. Micha wohnt in einer tollen Stadt, die heißt Jerusalem, und diese tolle Stadt ist umringt von Feinden. Und es ist nicht so ein Spiel, das er da einfach sieht am Horizont, naja, Gott wird irgendwie eingreifen, sondern er weiß, da kommen Leute und dieses Mal ist es zu Ende mit uns. Die Assyrer, das große Weltreich damals, die werden das kleine Jerusalem platt machen und damit einhergeht, dass wir sterben müssen. Micha ruft also nicht, weil er das als Hobby macht oder denkt, er müsste mal einen Schrei reinlassen, sondern Micha ruft, weil er weiß, dass er das letzte Mal sein. Ich werde es nicht überleben. Unser Text beginnt mit jetzt. Zumindest sagt der Elberfeld in der Bibel und so auch im hebräischen Text. Jetzt zählt es. Nicht in 10 Tagen, weil dann gibt es Jerusalem nicht mehr. Auch nicht nächste Woche am Sonntag. Er wohnt dort in diesem großen, sicheren Jerusalem, da wo es uns gut geht. Da wo die Verheißungen Gottes sind. Und Gott hat gesagt, da wird euch nichts passieren. Jerusalem ist der Ort, wo ich selber wohne. Da gibt es auch einen König. Und immer wenn der König da ist, ist es in Israel ein Zeichen, dass Gott da ist und dass Gott gefallen hat. Micha schreit trotzdem, weil er weiß, die Übermacht der Assyrer ist zu groß, nichts hilft mehr, wir müssen jetzt schreien, weil rationale Argumente nicht mehr funktionieren. Jerusalem schreit, ist in Aufruhr, weil alles zu Ende ist. Ich weiß nicht, ob du schreist. Vielleicht würdest du schreien, so wie die, die in Jerusalem sind, wenn die Assyrer kommen. Ich habe die Vermutung, dass wir dann nur so in der Schar schreien würden, so allein würden wir es vielleicht nicht machen. Ich finde Schreien irgendwie unanständig. Sowas macht man nicht. Irgendwie Schreien ist sowas, was wir uns abtrainiert haben, das machen nur Kinder. Ich merke auch, dass ihr eine sehr anständige Gemeinde seid. Keiner von euch reagiert so richtig, außer mehr zu lächeln, das sehe ich sogar unter der Maske. Ihr sitzt da, keiner beschwert sich, ihr habt gelernt, wie man sich gut verhält. Vielleicht haben das manche Kinder nicht gelernt, aber dafür haben wir eine Lösung gefunden, die gehen in die Kinderstunde. Schreien ist was, was durchaus seinen Platz hat. Schreien müssen wir, weil wir das sonst in unser Herz reinfressen. Und Gott sagt, jetzt soll er schreien. Na komm, schreist du noch auch über dich selber? Ich merke das manchmal, dass es jetzt nur noch Grund zum Schreien gibt über meine Sünde oder dadurch, was da draußen eigentlich vor sich geht, dass alle 7 Sekunden in Deutschland ein Kind im Mutterbauch umgebracht wird. Wir sind anständig geworden, wir ziehen morgens alle ein Hemd an, zumindest nicht heute, bis oben zugeknopft. Wir suchen immer noch eine anständige Ausdrucksform für das, was vielleicht gar nicht dafür da ist, dass wir es in Worten sagen. Vielleicht sagt unser Text, dass wir verlernt haben zu schreien und damit was Entscheidendes verpasst haben. Ich fürchte, wir haben aufgehört zu klagen und das machen wir auch in unseren Liedern nicht mehr. Klage, ausdrücken, wie es uns im Herzen geht, ohne dass wir das vorher gefiltert haben und schön gemacht haben, das hat bei uns wenig Platz. Die Psalmen tun es andauernd. Die Bibel ist gar nicht so zahm, wie wir manchmal uns verhalten. Wir haben gelernt, wie man redet. Wir haben verlangt, wie man redet, wie das die Bibel macht. Zu klagen heißt, zu schreien, weil ich es nicht mehr kann. Und wenn ihr den Text genau beobachtet habt, dann verdammt der Text nicht das, das dir geschrieben wird, sondern das Problem ist, dass sie zum Falschen schreiben. Er liest nochmal den Vers 9. Was schreist du aber jetzt so laut, ist kein König bei dir? Sind deine Ratsherren umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben, wie eine Gebärende? Was meint Micha damit? Er klagt an und seine Anklage sitzt tief. Er sagt nicht, ihr dürft nicht schreien, sondern warum schreit ihr zum Falschen? Anders gesagt, warum schreit ihr, als ob es keinen Gott gäbe? Warum schreit ihr, als sei Gott tot? Das will Micha sagen, nur weil da so ein paar Assyrer sind, nee, weil da so ein ganzer Horizont von Assyrern ist und keiner mehr helfen kann, habt ihr begonnen zu schreien, als ob ihr keinen König hättet. Ich kann es nachvollziehen, ich wäre wahrscheinlich der Erste gewesen. Ich weiß, jetzt ist vorbei. Und Gott sagt durch Micha, warum schreit ihr? Er hat immer wieder gesagt, ich bin der Retter und der Ratgeber. Ich kann helfen aus allem. Wenn sie also jetzt schreien, dann schreien sie nicht, weil sie sagen, Gott, jetzt komm, sondern weil sie denken, sie hätten keinen König. Als wären die Ratsherren umgekommen. Sie schreien, weil sie vergessen haben, dass da noch einer im Himmel ist, der wirklich König ist. In dieser Stadt gibt es einen Palast. Und da drin wohnt einer, und der ist so ein irdischer König. Und für Israel ist immer eindeutig, der irdische König ist ein Repräsentant von Gott. Und wenn der König da ist und es ein guter König ist, dann repräsentiert er Gott selber, der da ist und mitten in seinem Volk wohnt. Auf diesem König liegt die Verheißung. Wenn König da ist, dann ist Gott da und dann ist Gnade da. Diese Leute schreien, weil sie vergessen haben, dass da noch einer ist. Und warum haben sie das vergessen? Weil sie es nie gelernt haben. Das ist der große Kontext, der Zusammenhang des Micha-Buches. Sie schreien, weil sie vergessen haben, dass da noch einer ist. Warum? Weil sie es nie gelernt haben oder vielleicht einmal erfahren haben, aber nie trainiert haben. Sie haben nur gelernt, dass ein stilles und ruhiges Leben in Jerusalem keinen Anlass dazu bietet, unanständig zu sein oder zu Gott zu rufen, uns geht's ja gut. Manche haben angefangen, in der Corona-Krise zu schreien. Zu Recht oder zu Unrecht, darüber kann man sich streiten, aber sie haben wenigstens mal angefangen zu schreien. Jerusalem schreit zu der Zeit und Gott sagt, ihr sollt auch schreien. Wenn wir Menschen sind, die sehr stark auf einem Gebot im Ohr hören, dann müssen wir auch dieses Gebot hören. Wir müssen aber nicht über Corona schreien, sondern zu Gott schreien. Warum verdammt also Micha das hier, dass sie schreien? Weil sie eben schreien, als ob es keinen Gott gäbe. Sie schreien zu anderen Göttern. Jerusalem schreit, weil sie es nie gelernt haben, wenn es nicht mehr geht zu schreien, und zwar zu Gott zu schreien. Wahrscheinlich schreien sie, weil sie von anderen Göttern Rettung erhoffen. Oder vielleicht auch von dem Götzen der häuslichen Sicherheit. Mein Haus habe ich ja. Oder vielleicht noch schlimmer schreien sie, wenn sie Rettung erwarten von ihrer Familie. Oder vielleicht von eurer Familie. Es gibt ja kein größeres Drama, als wenn Menschen denken, ihr Ehepartner oder ihre Kinder könnten sie retten. Wir müssen jetzt in der Zeit, wo noch nicht die Assyrer vor der Tür stehen, unbedingt beginnen, dieses Gebot von Gott zu hören. Zu schreien, es zu lernen, uns auszudrücken, wie es unserem Herzen wirklich geht, und zu Gott zu rufen. Denn wenn wir am Schluss in die Krise kommen, dann muss es für uns ein Automatismus geworden sein, dass ich weiß, wohin ich gehe, da darf ich auch ungehalten rufen. Aber das Problem, das Micha hier anprangert, hat, ist, er schreit, als ob kein Gott bei euch wäre, als ob kein König bei euch wäre. Wir müssen wissen, wenn es uns mal schlecht geht, wohin wir rufen können, wohin wir schreien dürfen. Der zweite Punkt heißt, Gott schreit. Gott ruft ihnen zu, schreit, ja, ihr sollt brüllen. Vers 10, kreise und brülle, doch du ziehen deine Gebärende, denn jetzt musst du aus der Stadt hinausziehen und auf sollst schreien, du sollst kreisen und brüllen. Man könnte das hier übersetzen: Winde dich und brich ein Geschrei aus. Das hat für den Hebräer, wenn er das hört, so eine, am besten eine Art von Hervorbrechen. Der Schmerz, der kaum aushaltbar ist, gleichsam einer Geburt, das ist die eine Konnotation in dem hebräischen Wort, oder wenn was gesprengt wird. So sollen wir aus uns rauskommen, schreien wie bei in Geburtswehen. Warum sollte das Gott machen? Warum sollte Gott sagen, ich soll noch mehr schreien? Sie schreien doch offensichtlich falsch. Ja, sie schreien nicht, sie schreien so, als ob es kein Gott gäbe, als ob sie keinen König hätten. Warum sagt er, es soll euch zerreißen? Wahrscheinlich, weil Gott selber schreit. Vielleicht ärgert es manche von euch, dass ich das gerade gesagt habe. Micha ist das Buch der Bibel, wo Gott sich mal so richtig aufregen muss. Noch schlimmer, Gott wird ungehalten. Gott schreit. Warum sollte Gott es machen, der doch einen langen, gut gepflegten Bart hat und bei den Engelschören sitzt und sich zurücklehnt und der ist, der schon ganz alt ist und den nichts mehr überrascht? Vielleicht, weil Gott so nicht ist. Vielleicht, weil sich Gott in diesem Text und im Micha-Buch ganz allgemein vorstellt als derjenige, der sich sehr wohl involviert in unser Leben und dem diese Welt überhaupt nicht egal ist und der schreit über Ungerechtigkeit und der schreit, was alles schief läuft. Gott schreit. Warum? Vielleicht aus dem Grund, dass er aufgeregt ist und wir es anders nicht verstehen. Weil es mit normalen Worten nicht mehr gesagt werden kann. Zum Beispiel Micha 2, da sagt er, wehe denen, die Unheil ersinnen und böse Taten auf ihren Lagern. Beim Morgenlicht führen sie es aus, weil sie es in der Macht ihrer Hand haben. Sie begehren Felder, sie rauben und Häuser nehmen sie weg. Und sie üben Gewalt am Mann und seinem Haus, am Menschen und seinem Erbteil. Gott sagt, siehe, ich ersinne gegen diese Sippe Böses, aus dem ihr eure Häuser, eure Hälser nicht ziehen könnt und unter dem ihr nicht aufrecht gehen werdet. Es ist eine böse Zeit, die ihr tut. Und dann sagt er Micha 3, ihr hasst das Gute und ihr liebt das Böse. Ihr seid diejenigen, die das Fleisch meines Volkes fressen und ihre Haut von ihnen abstreifen und ihre Gebeine zerbrechen und zerstückeln wie ein kleiner Topf und wie Fleisch mitten im Kessel. Und dann sagt Gott zu diesen Leuten, die das Schrecklichste tun, was man sich vorstellen kann, ihr werdet dann, Micha 3, Vers 4, zum Herrn um Hilfe schreien, aber er wird euch nicht antworten. Ihr werdet dann zum Herrn um Hilfe schreien, aber er wird ihnen nicht antworten. Er wird in jener Zeit sein Angesicht vor ihnen verbergen, ebenso wie sie ihre Taten böse gemacht haben. Gott sagt, ich muss mich jetzt aufregen, weil ihr das Gute hasst und das Böse liebt und damit zerstört ihr euch selbst und das Volk und die Gesellschaft, die ich wollte, und ihr habt begonnen, euch selber Gott zu sein. Und dann sagt er, ich nehme mich von euch weg. Deswegen sollt ihr schreien. Weil ich mich euch entziehe. Das ist für eine Gesellschaft, die keinen Gott mehr hat, kein Problem. Gott kann mehr gestohlen bleiben. Nur für die, die Gott schon mal kennengelernt haben und die wissen, dass Gott die einzige Rettung ist, ist das der Untergang und das Urteil schlechthin, wenn Gott sagt, wenn ihr rufen werdet, werde ich euch nicht mehr hören. Gott zu ignorieren hat Konsequenzen, auch heute. Wir sind so gedanklich daran gewöhnt, an diesen Jesus, der über den Ölberg läuft, in schönen braunen Sandalen, immer ein weißes Kleid an, lange Haare, sehr ungestutzter Bart, der immer jedem einen guten Tipp hat, der für jeden so einen guten Ratschlag auf den Weg hat und sagt, am Schluss erlöse ich dich auch noch. Diesen Hippie-Jesus, den gibt es nicht, zumindest nicht so, wie wir uns den vorstellen. dann ist Gott jemand, der richtet und der sagt auch mal Nein. Dann ist Gott jemand, wenn er wirklich Gott ist, der tun darf, was er will. Jetzt werden manche von euch sagen, das ist ein leichtes Wort bei so einem Jungspund. Ich sage das nicht leichtfällig. Wenn Gott Gott ist, dann darf er tun, was er will. Und es ist eine schreckliche Wahrheit für die, die Gott nicht so richtig kennengelernt haben. Nur die, die gelernt haben, zu schreien zu dem Gott, an den sie glauben, werden in den ganz, ganz niedrigen, tiefen Zeiten ihres Lebens darauf vertrauen und es als eine süße Wahrheit sehen, dass Gott tut, was er will. Und wir haben das gelesen von Friedhelm, Römer 8, 28, gilt auch in Corona. Denen, die Gott lieben und in das Heimratschluss erwählt sind, berufen sind, ihnen dient alles zum Besten. Ich sage das nicht, um euch so ein Zuckerwett zu geben und ihr sagt dann, okay, danke. Ich sage das auch nicht, um mich an eure Seite zu stellen, was schlimme Sachen passieren können und wie hart das Leben ist. Sondern ich sage es euch jetzt für die Zeit, wenn ihr es erlebt, dass ihr es wisst, dass es eine Wahrheit ist, die Gott wunderschön macht. Dass er sagt, ich komme mit euch an mein Ziel und was ich tue, das tue ich. Und es ist gut für euch. Kommen wir zurück. Jerusalem wird überwältigt. Der König wird fallen. Das Volk wird gehen. Gericht kommt. Warum? Weil dem Volk Gott egal war. Und jetzt, und deshalb dieser Text, ist es Gott egal. Darf Gott es? Gott darf es doch nicht egal sein. Gott hat sich anzupassen. Das ist doch kein gescheiter Bundesgott. Jetzt, warum erhebst du ein Geschrei, ist kein König bei dir? Oder ist dein Ratgeber umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Kreise und Brülle, Tochter, ziehen wie eine Gebärende. Denn jetzt musst du aus der Stadt hinausziehen und auf freiem Feld wohnen und bis nach Babel kommen. Dort wirst du gerettet werden. Dort wird der Herr dich aus der Hand deiner Feinde erlösen. Dieses Denn, das wir hier haben, bindet dich, ne? Und bricht aus. Warum? Weil, denn, jetzt musst du aus der Stadt hinausziehen, auf dem Feld wunderbar wandern. Es soll euch innerlich zerreißen, weil jetzt Gericht kommt durch die Assyrer, aber von Gott ausgehend. Was sagt er da? Es ist eigentlich eine Frechheit, was Gott da sagt. Weil Gott sagt, es ist meine Stadt und an der werde ich nichts kaputt gehen. Gottes Stadt wird fallen, aber seine Art, es zu sagen und was er hier sagen möchte, ist Gericht jetzt, Rettung dann. Gericht jetzt, Rettung dann. Er sagt das auf seine Art, wie es Gott so sagt. Es soll euch winden, Tochter Zion, wo euch noch euch Jerusalem gehört, ist eine Tochter von Jerusalem, wie eine Gebärende, der es schrecklich geht. Denn weil jetzt musst du, Tochter Zion, aus dieser Stadt, nämlich aus Zion, hinausziehen und auf dem Feld wohnen, also keine Stadt haben, und nach Babel wandern. Und für den gescheiten Juden des Alten Testaments ist Babel das schlimmste Dörfchen, die schlimmste Stadt, die es gibt. Ein gescheiter Jude wird nie nach Babel. Und Gott sagt, jetzt müsst ihr nach Babel. Gericht jetzt, Rettung dann. Babel muss zuerst erreicht werden, sagt Gott. Und dort gibt es Rettung. Achtet darauf, wer das macht. Er nennt zweimal Anfang des Satzes dort. Dort sollst du gerettet werden. Dort wird dich der Herr erlösen aus der Hand deiner Feinde. Gott sagt, ihr müsst zuerst nach Babel kommen und dort gibt es Rettung. Ein gescheiter Gott würde sagen, ich lösche die aus und ihr könnt in Jerusalem bleiben. Außer, wenn es besser ist für die Menschen in Jerusalem, außer wenn es besser ist für uns, zuerst Gericht zu erleben und dann Rettung. Außer wenn Gott etwas tut, was uns nicht gefällt, aber uns besser ist, als daheim wohnen zu bleiben. Dort gibt es Rettung, nicht und sie müssen dahin. Er sagt zweimal dort, das ist super wichtig. Gott sagt, es gibt für euch keine einfache Lösung. Ich habe entschieden, dort gibt es Rettung, nicht hier. Gott wird nicht schnipsen und alles wird wieder gut werden. Er wird es auch nicht machen, weil wir das wollen, sondern er hat entschieden, dass es so gemacht wird. Das ist ganz schlimm, nach Babel zu gehen. Es ist ganz schlimm, in den Sündenpfuhl zu gehen. Und Gott sagt, dort wird es Rettung geben, aber erst dann. Das ist die Karte. Hier ist das Nordreich, da ist Jerusalem. Hier ist Babel. Es war gar keine Möglichkeit, hier durchzugehen, deswegen mussten sie ganz oben rumlaufen. Welche Strecke von beiden ist nicht ganz sicher? Sie liefen bis da hinten, das waren Monate, wie sie da durchgelaufen sind als Gefangene. Und zwar sind sie durchgelaufen durch ihr verheißenes Land. Gott hat gesagt, dort hinten in Babel, dort wird es Rettung geben, nicht vorher. Gott sagt nicht, es wird einfach, einmal an mich glauben, dann gehen wir den Weg zusammen und dann wird alles super. Gott sagt, vielleicht wird es manchmal für euch schlechter, bevor es besser wird. Mein Versprechen steht und beinhaltet beides. Es gibt Gericht jetzt und Rettung dann. Mit Gott unterwegs zu sein, heißt diese Strecke zu gehen. Mit Gott unterwegs zu sein, heißt warten. Das ist kein gescheiter Gott. Mit Gott unterwegs zu sein, heißt warten. Das ist keine einfache Botschaft, aber vielleicht ist das Wort Gottes für uns heute Morgen. So schlimm es ist und so schön es ist, so kalt es da draußen ist auf diesem Feld, Glauben heißt manchmal warten. Und das ist die Grunderfahrung des Volkes Gottes. Mose sagt mal, da kommt einer und der wird größer sein als ich und der wird euch erlösen. Im 5. Buch Mose. Und der kommt in Matthäus 1. Das sind bei uns vielleicht nur 400 Seiten. Für die waren das damals 1200 Jahre. Jesaja 53, das große Evangelium nach Jesaja. Da kommt einer, nimmt eure Sünden, nimmt sie auf sich, macht eine stellvertretende Tod, wird sich führen lassen wie das Schaf und das Lamm zur Schlachtbank. Und die sagen alle, ja, wann kommt er? Und er kommt 600 Jahre später. Glauben heißt manchmal warten, warten auf den Kinderwunsch oder auf die Erfüllung des Kinderwunsches, warten, dass ich einen Partner bekomme, warten, dass der Schmerz weggeht, warten, dass die Einsamkeit aufhört. Glauben heißt, mit Gott unterwegs zu sein und ihn Gott sein lassen. Gott lässt sein Volk warten. Das ist kein Gott, der sich leicht verkaufen lässt in einem Traktat. Gott ist derjenige, der sagt, ich gehe mit euch auf das Feld, aber ihr müsst aus der Stadt hinausziehen und auf dem Feld wohnen, nach Babel wandern, dort wo es zugig ist. Und der Hebräerbriefschreiber sagt es auch mal. Der Hebräerbriefschreiber sagt im 13. Kapitel, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores, außerhalb der Stadt gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Hebräerbrief und Micha haben was gemeinsam. Jetzt ist die Zeit, hinauszugehen, aufzugeben, was uns wertvoll ist, und vor den Toren der Stadt seine Schmach zu tragen. Vielleicht gehört sich das, dass wir dazu manchmal uns auch sagen lassen müssen, vielleicht vom Nachbarn oder uns selbst, was ist das für ein lascher Gott? Das wäre auch gar nicht so schlimm. Mit Gott unterwegs sein heißt hinausgehen und auf dem freien Feld das Zelt aufschlagen. Kein Haus, aber ein Zelt. Da, wo es windig ist. Und dort zu warten, wo es zieht und wo es kalt ist, und dann nach Babel zu ziehen und zu wissen, wir erwarten die Rettung noch. Das ist noch nicht der Himmel. Ich fürchte, dass wir ab und zu erhoffen, dass es schon der Himmel ist. Aber nur Hoffnung kommt zu uns aus dem Jenseits, von dort, nicht von hier. Und das ist Neujahr, das ist Erscheinungsfest, das ist Weihnachten. Es kommt Rettung. Wir warten draußen, dass unser König wiederkommt und dass Rettung kommt. Rettung von körperlichen und von geistigen und von geistlichen Beschwerden, die kaum aushaltbar sind. Es ist nicht Advent oder Weihnachten oder Erscheinungsfest, dass wir irgendwo sitzen im Schaukelstuhl und sagen, wir haben es doch gewusst, Gott kommt, hat er immer gesagt, easy. Die Menschen, die an Gott glauben, an Jesus, sind die, die warten. Warten, dass Gott kommt, jeden Tag. Und Gott sagt mal, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Keiner von euch wird es erwarten. Und dann bin ich da. Und bis dahin ist unsere Zeit zu warten und treu zu sein. Die Nachfolger Jesu haben ihren Platz draußen auf dem Feld. Sie warten wahrscheinlich lange. Vielleicht ist das Warten für uns so etwas Schweres, weil wir aufgehört haben, uns auf diese Rettung zu freuen. Die Rettung, sie steht noch aus. Die Rettung steht noch aus und auf die freuen wir uns. Und von dort kommt Hoffnung. Warten bis jetzt. Manche von euch werden sagen, das ist ja eine total unevangelische Predigt. Wo kommt denn jetzt eigentlich noch Jesus? Vielleicht müsste ich jetzt Amen sagen, dass auf jeden Fall euch das nochmal klar bleibt. Das ist auch heiß warten. Aber natürlich ist ja der dritte Punkt, kommt auch noch, und der dritte Punkt ist immer die Lösung. Der dritte Punkt ist, Jesus schreit und wir flüstern. Wenn ihr jetzt denkt, oh Mann, es ist eigentlich schon 11, da habt ihr völlig recht, ihr dürft ihr nochmal aufrecht hinsetzen, nochmal einen zweiten Gang schalten. Der dritte Punkt ist kurz, aber knackig. Und ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, was ich jetzt sage. Was wir brauchen ist, dass wir wieder schreien lernen, schreien zu Gott. Das haben wir gelernt. Weil Gott selber schreit und sagt, ihr müsst jetzt weggehen aus eurer Sicherheit und ihr müsst auf das Feld ziehen, dort ein Zelt aufschlagen. Ihr müsst diese Tagesreisen machen, monatelang, bis die Rettung kommt, und zwar dort, wo ihr es nicht erwartet, nämlich im Sündenpfuhl von Babel. In dieser Welt, wo alles aus den Fugen gelaufen ist, dort kommt Jesus und rettet. Und dieser dritte Punkt heißt, Jesus schreit und wir flüstern. Und zwar schreien wir jetzt zu Jesus, aber nicht als solche, denen nachher Gott sagt, was schreist du, ist sein König nicht bei dir. Unser Herz soll nicht schreien, als hätte Gott nicht schon längst geholfen. Okay, müsst ihr kurz bedenken. Nicht alles Schreien gegen die eigene Sünde und Schwachheit gefällt Gott. Nicht alles reuevolle Selbstanklagen, die Auflehnung gegen das tägliche Versagen, unsere Trägheit zum Gebet und zum Gottesdienst und die Leichtfertigkeit, wie wir über Gott reden, und unsere Sünden und unsere wenig Gebetszeit, unser verkehrtes Wesen gegen die Obrigkeit und gegen Eltern und gegen alle anderen, und unsere mörderischen Gedanken, unsere unwahrhaften Worte, das alles klagt uns furchtbar an und es kränkt uns tief. Warum werden wir damit so gar nicht fertig werden? Warum werden wir so gar nicht mit der Sünde fertig? Sind wir überhaupt noch Christen? Sind wir bekehrt? Glauben wir überhaupt richtig? Und dann gibt es wieder zahllose neue Anläufe. Ich mache es jetzt nochmal richtig. Ich mache es nochmal gut. Dieses Mal schaffe ich es. Es muss gelingen. Es darf so nicht weitergehen. Gott wird helfen von heute und von morgen an. Dann kommt so ein lautes Schreien des Herzens um neues Leben, um Gerechtigkeit, um Heiligkeit. Und doch gefällt diese Art von Buße Gott nicht. Denn es ist eine Buße aus dem eigenen, trotzigen und verzagten Herzen, aus Stolz und Verzweiflung, aus Unzufriedenheit und neuen Vorsätzen. Aber Gott ruft, ist denn kein König bei dir? Du willst Buße tun und suchst Hilfe von weit her und du vergisst dabei, dass der König bei dir ist, der dir längst geholfen hat. Du tust Buße ohne Jesus. Diese Buße aber kann dich nur tiefer in Sünde und Not hineintreiben. Dem neuen Anfang wird auch neues Versagen folgen und dein Schreien wird noch lauter und gottloser werden. Deswegen müssen wir uns dafür hüten, ohne Jesus Buße zu tun. Du fühlst dich in deiner selbstgemachten Buße nicht so, als ob dein König bei dir ist. Darf ich das mal sagen? Wenn ihr euch nicht gerechtfertigt fühlt, wenn ihr euch nicht so fühlt, als seid Gott da, oder als ob dein König bei dir ist, dann ist es die Grunderfahrung der Gemeinde, die wartet. Und auf die Gefahr hin, dass ihr mich nicht mehr einladet, es ist der Bibel scheißegal. Denn es geht nicht darum, ob wir uns besonders heilig fühlen oder besonders gerecht von uns denken, sondern ob Jesus sagt, für dich ist es getan. Seht ihr, ob wir das jetzt glauben oder in dem Moment gerade denken, das ist eine super Wahrheit oder nicht, ändert das historische Ereignis des stellvertretenden Sündentodes von Jesus für dich nicht. Ob du es jetzt gerade fühlst oder aufgrund deiner Depression gar nicht mehr weißt, was du fühlen sollst, es bleibt klar. Deswegen tu Buße mit Jesus. Ist denn kein König bei dir? Ja, er ist bei dir. Und mit ihm alle Hilfe, nach der du verlangst. Er hat sie dir gebracht. Schrei nicht so, als sei die Hilfe fern. Flüster. Flüster, denn sie ist ganz nah, weil Jesus geschrien hat am Kreuz, weil er es auf sich genommen hat, deswegen können wir flüstern. Und sagen, Jesus, du kennst das Problem und es ist so groß, dass ich es weder sagen kann, noch mich dagegen auflehnen kann. Wisst ihr, Hiobs Freunde haben eine gute Sache gemacht, sie sind 7 Tage sitzen geblieben und haben nichts gesagt. Ich glaube, wir müssen das mehr noch lernen, miteinander zu weinen, zu Gott zu schreien. Das ist sehr persönlich, es ist gar nicht so, wie wir es eigentlich machen wollen, aber ich denke, das ist Gemeinde. Dass wir in unserer Sündhaftigkeit zueinander kommen und uns gemeinsam vor Gott stellen und sagen, weil du geschrien hast, dann dürfen wir flüstern. Du hast es gehört, in unserer Buße und unserer Not ist schon ein König bei mir. Der König ist bei dir, hat dir alles gebracht. Gott kannte deine Sünde und dein Verlangen, er hat längst alles erfüllt. Jetzt sieh doch, dass Jesus dein König bei dir ist und schrei nicht länger. Du wolltest wissen, wie es endlich anders wird mit dir, wie du endlich mit dir und deiner Sünde fertig wirst. Anders kann es nur mit dir werden, wenn du heute erkennst, dass dein König bei dir ist. Fertig mit dir und deiner Sünde wird keiner als dein König, als Jesus. Ihm wollen wir sie bringen, dann ist die Sünde weg. Das ist ein neuer Anfang. Er ist längst gemacht, dieser Anfang. Glaub mir, Gott ist schon längst mit dir auf dem Weg zu seinem Königreich. Und dann ist die Sünde weg. Und dann ist sie wirklich weg. Ich will meinem Gott mehr glauben als mein Gefühl. Ich will mehr darauf hören, dass Jesus geschrien hat, als dass ich in meiner Verzweiflung schreie. Und wenn Gott sagt, er hat es bekannt und es ist vergeben, dann ist es vergeben. Und dann beginnt die Zeit, wo wir beginnen müssen, es uns selbst zu vergeben. Was Gott weggewischt hat, wird nie wieder auf den Tisch kommen. Lass uns aufhören, in diesem Sklavendienst zu sein, immer noch zu denken, ich sollte eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Wenn Gott Sünde vergeben hat, ist sie vergeben. Ob wir das fühlen oder nicht, Gott bringt es nicht mehr auf den Tisch. Im Advent haben wir immer einen Wochenspruch, das letzte Satz. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wann, wenn ich jetzt? Jesus hat hinausgerufen. Wir wohnen auf dem Feld, da ist es zugig, da ist es kalt, kein Gefels auf dem Feld. Weder so noch ganz im Hier, noch ganz im Dort, wir haben das gesungen. Wir nennen das Zwischenzeit. Dort stehen wir. Rettung aus dieser Welt heraus ist schon da vom Kreuz her, aber irgendwie noch nicht so richtig da, sondern steht noch aus. Noch nicht so greifbar, Zwischenzeit. Das Evangelium hält uns am Leben, bis es einmal da ist. Auf dem Feld, da sitzen wir und wir schauen auf Jesus. Er hat für uns geschrien, jetzt kommen wir mit ihm und seinem Schreien vor den allmächtigen Gott. Und wir flüstern nur noch voller Demut vor ihm, vergib, sei mir Sünder gnädig, lass mich dein Heil schauen und Gott frei. fragt: Was schreist du denn so? Ist denn der König nicht bei dir? Und wir flüstern, wir bekennen doch: Siehe, mein König kommt zu mir, ein Gerechter und ein Helfer, Jesus. Halleluja. Amen. Lass uns jetzt beten. Jesus, wenn du das Haus nicht baust, dann ist jede Mühe umsonst. Und so hast du dich selber aufgemacht und wolltest uns alle Sünde vergeben. Und es war kein Wille, sondern es war eine Tat, und die ist vollbracht für immer. Und jetzt tust du uns noch was Gutes und rufst uns raus, da zu leben, wo es zieht, wo Krankheit ist und wo wir allen Grund haben, auf deine Rettung zu warten. Und du kommst als Gerechter und Helfer in meine Sünde und zu uns und nimmst uns zu dir, dass unsere Freude vollkommen sei. Und jetzt schenk, dass wir nicht gehen als solche, die noch mehr tun, sondern als welche, die noch mehr verstanden haben, wie groß deine Vergebung ist. Am Schluss werden wir nicht gefragt werden, was hast du getan, sondern was ist für dich getan. Und du hast alles getan. Schenk, dass in